Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 253. Ja. Lieber Philipp, wir hatten es schon angekündigt, es geht um die Depots der Profis. Also diesmal nicht um unsere, ja. Sondern um die echten Profis und die wahren Profis, also sprich diejenigen, die damit hauptberuflich sehr viel Geld verdienen und auch sehr viel Geld draus machen.
Genau.
Da schauen wir die Stars an. Zuvor, wie immer natürlich, Philipp, deine Woche war
bis jetzt noch nicht sehr so lang, kurz. Ne? Also wir müssen tatsächlich sagen, du haust ja ab in die Sonne, ab in den Süden. Und ins 17. Bundesland fliegst du.
Genau.
Und deswegen nehmen wir heute schon zum Dienstag auf. Deswegen haben wir nicht so viele aktuelle News etc. pp. Trotzdem lohnt sich die Folge, weil wir haben wie immer herausragende Themen. Wir sprechen ja über Quartalszahlen zum Beispiel, Marcel. Wir sprechen über die AMD-Übernahme. Wir haben eine richtig coole Frage aus der Community. Dann haben wir ein Feedback bekommen zu Olympia. Bin ich auch mal gespannt, was da berichtet wird. Monster Beverages KKR. Natürlich haben wir auch wie immer Werbepartner verteilt über den gesamten Podcast, weil wir wollen ja kostenlos, aber nicht umsonst bleiben. Dann kaufen wir heute für unseren Fonds auch wieder Anteile und haben auch dort etwas gehandelt. Wir haben spannende Investmentideen, Marcel. Und was ich auch nochmal herausheben möchte, ist unsere Community. Wir haben letzte Woche ein Video gemacht zu meinem Depot. Zwei Köpfe, ein Depot, die neuesten Veränderungen in meinem Depot und Marcel, Podcastplatz 28. Vielen, vielen lieben Dank. Diese Position würden wir natürlich wunderschön finden, wenn wir die dauerhaft jetzt also in den Top 30 wären. Und das schaffen wir natürlich nur wie? Richtig, mit der Hilfe von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir möchten euch jetzt recht herzlich einladen, uns 5 Sterne bei Apple Podcasts, aber natürlich auch bei Spotify zu geben, weil so helft ihr uns total. Wir werden attraktiver für Werbepartner, wir erreichen mehr Menschen und das ist ja auch das, was wir wollen.
Win-win-win-Situation.
Also schon mal vielen lieben Dank und Marcel, ich will gar nicht mehr so lange schnacken. Erzähl uns doch mal, welche Quartalszahlen waren denn bis jetzt interessant?
Genau, also die Woche, wie gesagt, noch nicht so lang, deswegen natürlich auch nicht ganz so viel Auswahl, aber Palo Alto Networks hat schon berichtet zum Montagabend und die waren durchaus interessant, diese Zahlen, denn das Unternehmen konnte die Gewinne gut übertreffen und auch beim Umsatz konnte man gut zulegen. Man hat knapp 13% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal und der Ausblick, ja wie sie soll dem auch sein, ist ein bisschen besser als erwartet. Man hat also dementsprechend hier auch nach oben den Ausblick hochgesetzt. Das ist natürlich etwas, was der Markt immer gern sieht. Ja. Und dementsprechend werden natürlich auch die Aktionäre hier positiv gestimmt, dass die Aktie eben mal so ein bisschen wieder nach oben findet. Gerade bei Palo Alto war es ja zuletzt immer so, dass wenn sie die Quartalszahlen gebracht haben, sind sie immer zusammengestürzt. Dann kam immer mal so ein 20%, 15% Rücksetzer. Das war diesmal nicht der Fall. Mit 2,5% werden sie in den Handel gehen. Und das ist schon wirklich ordentlich. Und da kann man sich freuen, wenn man den 20% oder 25% Rücksetzer damals nach den Quartalszahlen, die waren ja so krass übertrieben, wenn man jetzt noch dabei geblieben ist, hat man dann durchaus schon wieder schöne Renditen erzielen können. Chance genutzt. Und insofern kann man nur sagen, Glückwunsch an alle, die investiert sind.
Was mir bei Palo Alto auch sehr gut gefällt, wir haben es ja auch auf bei Seeking Alpha, sie sind immer in der Lage, die Hürde der Analysten entspannt zu überspringen. Also es ist immer so ein leichtes, wir sind nicht so viel drüber und deswegen finde ich persönlich, kann man hier auch auf die Analystenschätzung was geben, weil seit 2020 verschätzen sich die Analysten gerade mal immer so um 3 bis 5 Dollar Cent und da sind wir uns einig, das ist nichts, das ist wirklich marginal. Und für nächstes Jahr rechnen Analysten weiterhin mit zweistelligem Umsatzwachstum, genauso wie zweistelligem Gewinnwachstum. Das KGV ist jetzt natürlich, das Unternehmen hat eine ordentliche Rallye hingelegt. Gutes Unternehmen, tolles Unternehmen, ist auch schon lange profitabel in dem auch, was sie machen. Und sie haben auch schöne Margen, ja, 74% Bruttomarge. EBIT-Marge finde ich persönlich Nettomarge sogar von 31% auch richtig stark und eine Eigenkapitalrendite von 85%, also unfassbar. Mir persönlich wäre es jetzt im Moment zu teuer. Jetzt sagen aber manche, ich kenne das ja selber, Marcel, na, jetzt kribbelt es wieder in den Fingern. Wie steige ich denn hier richtig ein? Und was man hier richtig geil sieht bei Seeking Alpha, in den letzten Jahren, also in den letzten 10 Jahren, wann ist die Aktie denn gut und wann ist sie denn schlecht gelaufen? Und Marcel, halte ich fest, zwischen Juni und Dezember ist sie schlechter gelaufen als zwischen Januar und Mai in den letzten 10 Jahren im Schnitt. Also könnte man doch überlegen, wenn man sagt, ich glaube daran, dass die Entwicklung im Schnitt, ja, also dass der Durchschnitt der letzten 10 Jahre weiterhin so anhält, dass man jetzt entspannt im September einen Sparplan startet. Weil tendenziell läuft die Aktie im September, Oktober, November, Dezember schlechter als im Januar, Februar, März, April und Mai. Und warum dann jetzt nicht entspannt einen Sparplan starten?
Ja, kann man durchaus machen. Man kann auch, wenn man sagt, ich will hier mit einmal rein, dann ist auch jetzt natürlich die Chance durch diesen Ausbruch, der gelungen ist, der wahrscheinlich gelingt, durch den Ansprung der Aktie nach diesen Quartalszahlen, ist auch ein Kaufsignal. Also man kann hier viele Wege gehen. Ich glaube, mit allem macht man langfristig nichts falsch, weil, machen wir uns nichts vor, Cybersecurity, ja, die Nachfrage wird da nicht nachlassen. Das ist sehr utopisch, das zu glauben. Und Palo Alto ist ja jetzt wirklich erst, wie du schon gesagt hast, ne, also richtig in der profitablen Zone. Die haben ja lange auch Verluste geschrieben, natürlich gewollt aufgrund des Wachstums. Und jetzt muss man sagen, ist das Skalieren ja schon richtig im Gange. Und dann fangen sie eben an, jetzt diese Abrechnungen auch zu erledigen, dass man eben alles auch immer dauerhaft als Einnahmen hat, wiederkehrende Umsätze. Und das gefällt uns, glaube ich, allen auch immer ganz gut, dass man da zuverlässige Einkommen hat.
Genau, also man muss das kurz erklären. Also sie sind lange, haben sie Verluste gefahren, aber seit 2014 sind sie schon Free Cashflow positiv. Free Cashflow, und das ist schon, also man muss nicht immer darauf achten. Wir haben ja letzte Woche in den Red Flags darüber gesprochen. Verluste kann man akzeptieren, wenn der Cashflow positiv ist. Genau. Das heißt, man muss kein Fremdkapital aufnehmen, um sein Geschäftsmodell zu betreiben. Also Palo Alto, cooles Unternehmen. Ich war ja selber damals dabei, als Putin die Ukraine überfallen hat. Als er die angegriffen hat, weiß ich noch, da haben wir telefoniert, habe ich gesagt, du pass auf, ich glaube hier, Cyberangriffe, das wird jetzt auch ein bisschen mehr zunehmen, wurde damals auch berichtet. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, auch sich hier mal zu schützen. Das hat auch richtig gut geklappt. Ich glaube, ich habe relativ schnell fast 100% gemacht. Schade, Schokolade, wäre ich mal drin geblieben, ja. Weiß so man. Wie bei vielen. Ja. Wer natürlich nochmal alles über mein Depot wissen möchte, Link von letzter Woche packen wir euch nochmal in die Shownotes. Danke auch für das überragende Feedback. War natürlich sehr diskussionswürdig.
Klar.
Übernächste Woche sprechen wir über dein Depot. Wenn ich schon als Trader bezeichnet werde, bin ich mal gespannt, was sie dann zu dir sagen.
Ja, aber mir ist es ja bekannt, dass ich jetzt nicht nur halte, sondern auch mal verkaufe und zwischendurch mal einen Trade mache. Das sage ich ja schon, seitdem ich hier Podcast-Teil bin. Ja.
Bevor wir jetzt weitermachen, haben wir jetzt natürlich noch ein richtig geiles, und du wirst es ja selber sogar machen, ein geiles Angebot von unserem ersten Werbepartner heute, Frank. Viel Spaß.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist Philipp von deinen Aktienbuddies und heute möchte ich dir eine wirklich tolle Möglichkeit vorstellen, wie du deinen Handyvertrag deutlich günstiger gestalten kannst, nämlich mit Frank, dem digitalen Mobilfunktarif, den du ganz einfach per App verwalten kannst. Stell dir vor, du könntest deinen kompletten Handyvertrag in nur 30 Minuten per App einrichten und das im besten D-Netz, und genau das bietet dir Frank. Für nur 10 Euro im Monat bekommst du eine All-Net-Flat mit 12 GB Datenvolumen und das Beste, es ist monatlich kündbar. Und weißt du, was Frank jetzt noch besser macht? Du kannst deinen Freunden und deiner Familie Frank empfehlen und beide profitieren davon. Mit Frank for Friends bekommt ihr für jede erfolgreiche Empfehlung zusätzlich 4 GB Datenvolumen und das dauerhaft. Ich selber bin Kunde bei Frank und bin begeistert von der Einfachheit und der Kostenersparnis. Es fühlt sich richtig gut an, nicht in einem überteuerten Vertrag festzustecken. Ob für dich selbst oder als Empfehlung für deine Lieben, Frank ist definitiv ein Blick wert. Und jetzt kommt der Clou. Nutze den Code AktienBuddies4, alles klein geschrieben, AktienBuddies4, und sicher dir damit zusätzlich 4 GB Datenvolumen für deine neue Frankflat und das dauerhaft. Mehr Infos findest du natürlich in den Shownotes oder unter www.frank.ae.de/AktienBuddies. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
Dann kommen wir zum zweiten Unternehmen, welches schon Quartalszahlen diese Woche gemeldet hat, und das ist Estée Lauder. Und ich weiß aus der Community, dass sie doch immer mal danach fragen, und ich weiß auch, dass es eigentlich ein sehr spannendes Unternehmen ist, gerade weil auch der Einsturz so enorm krass aussieht. Ne? Also wenn man den Chart mal vornimmt
Wahnsinn.
Und man sieht, wie die Aktie da zusammengefallen ist, das ist wirklich fast schon erstaunlich für ein Qualitätsunternehmen, wie es ja eigentlich Estée Lauder ist.
-53% in 5 Jahren.
Ja, man könnte, ja, genau. Also vom Hoch könnte man jetzt noch ein bisschen schärfer sagen.
In 10 Jahren 24%
gemacht, genau. Obwohl die zwischenzeitlich natürlich viel bessere Renditen hatten. Das muss man, also sie sind quasi von der Spitze, von ihrem wirklich Höchststand, sind sie 75% entfernt.
Was ist da passiert?
Das ist genau die Frage. Und jetzt, also was ist passiert? Die Leute haben sich zurückgehalten, gerade bei solchen Produkten. Die haben es offensichtlich nicht geschafft, so ein bisschen den Trend da auch aufzuspringen, was L'Oreal geschafft hat oder andere auch in dem Sektor. Ja. Und jetzt kommt eben das Verrückte. Sie haben ein Quartal hingelegt, was mehr als doppelt so viel Gewinn wie erwartet ermöglicht hat,
ja,
was den Umsatz sogar übertroffen hat um 70 Millionen auf 3,87 Milliarden US-Dollar. Das heißt ein Wachstum von 7,2%. Jetzt denkt man, naja, klasse, also doch nicht so schlimm, wie es erst erwartet war. Da könnte doch die Aktie jetzt endlich wieder Auftrieb bekommen, weil vielleicht eine Unterbewertung da ist. Und vor allen Dingen, jetzt war vielleicht der Peak oder das Peak erreicht, dass man, kann man vielleicht auch wieder davon ausgehen, dass die Umsätze wieder stärker zunehmen. Dann kommt jetzt der Ausblick. Denn für das erste Quartal des Gesamtjahres 25 erwartet man tatsächlich ein Wachstum global zum Thema Prestige-Beauty-Sektor von 2-3% statt 9%. Obwohl man so ein gutes Quartal hat. Also sprich, jetzt fängt das neue Geschäftsjahr an. Das ist jetzt das erste Quartal, was gerade läuft, seit 1. Juli. Mhm. Das heißt, man hat noch ein richtig gutes letztes Quartal in dem Geschäftsjahr 2024 gehabt und jetzt das 25er fängt dann richtig blöd an, indem man eben hier Aussichten setzt, die wirklich sehr gering sind. Also 2-3% Wachstum umsatzseitig statt 9. Und auch beim Gewinn hat man hier deutlich reduziert. Das ist noch kein Wendepunkt. Und dann hat der CEO bekannt gegeben, dass er in den Ruhestand geht. Das ist natürlich nach der Performance etwas, was die Börsen gern hören, weil man hofft ja nur auf einen Chefwechsel. Aber Ende 2025 geht er erst in den Ruhestand. Das heißt, man hat hier noch ein bisschen Zeit und muss noch ein bisschen Geduld haben mit dem aktuellen Management, was natürlich jetzt nicht dafür spricht, denn wenn man ganz ehrlich ist, klar, der hat vielleicht auch vorher gut Arbeit gemacht, aber was gerade passiert ist hier, dass man 75% als Qualitätsunternehmen, ne? Wir reden ja nicht von der sogenannten Nuckelbude, sondern Estée Lauder ist halt schon ein sehr großer Konzern, sehr erfolgreicher Konzern generell. Aber was hier natürlich an Performance passiert ist, das ist schon üppig. Ich beobachte sie schon lange, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch viel weiter fährt. Doch, denn einen solchen Ausblick, für mich Red Flag.
2-3%
statt 9. Und das ist halt eine Erwartung, die hätte man A, vorher sagen können und B, natürlich ist es immer noch keine Aussicht auf Verbesserung. Ja. Und deswegen glaube ich, wird die Aktie nach wie vor, also klar, die Aktie ist nicht zusammengebrochen nach der Nachricht, vielleicht noch das, um das noch mit zu sagen, also sie ist sehr stabil geblieben, was daran liegt, dass natürlich schon sehr viel Negatives eingepreist ist, aber es ist, glaube ich, noch nicht alles eingepreist. Deswegen,
wir haben noch eine Red Flag, Marcel.
Ja.
Payout Ratio.
Ja, klar.
130%. Also auch diese jetzt, Dividende ist in
unsicher.
Gefahr.
Die ist unsicher, ja.
Man hat eine Marktkapitalisierung von 34 Milliarden, Schulden von 9,84 Milliarden, Cash von 3,7, das sieht alles nicht so genial aus.
Puh. Ja, wenn man bedenkt, wo sie herkam, ne?
Bruttomarge 70%, Nettomarge 4% mit Kosmetik. Okay. Ja. Meine Spekulation die Woche. Mhm. Estée Lauder wird die Dividende kürzen. Mhm. Ja, ja. Also es ist natürlich noch gewagt bis Ende des Jahres, ist nicht mehr so lange. Aber ich glaube, ja.
Ja, wahrscheinlich wäre es sogar klug, ne? Es einfach auch zu machen, weil sonst fängt man an, natürlich ja aus dem Soliden noch rauszuschöpfen, was noch an sich da ist. Ist natürlich schade drum, ne? Weil am Ende wirklich ein starkes Unternehmen.
Uninvestierbar.
Aber aus dem, genau, richtig.
Payout Ratio schon hier wirklich runtergekommen, kein Wachstum und dafür ist ja auch noch zu teuer.
Ja,
KGV absolut. KGV von 25.
Genau, also es ist auch so, dass da wirklich die Gewinne, dadurch, dass sie so eingebrochen sind, ist das Unternehmen nach wie vor nicht günstig. Und das ist halt genau das, was wir auch immer sagen. Nur weil eine Aktie runterkommt, ist das KGV nicht immer klein, sondern wenn die Gewinne eben auch runterkommen, ist halt das KGV gleich hoch.
Ich könnte mir vorstellen, man sollte die Aktie beobachten.
Genau.
Sollten sie wirklich jetzt die Dividende kürzen? Vielleicht könnte man mal anfangen, so ab Q2 nächsten Jahres einen Sparplan zu starten oder auch hier mal eine erste Tranche, wenn man sagt, hier ist vielleicht ein Turnaround zu spielen. Aber Turnarounds sind immer schwer.
Ja.
Das ist einfach einmal verfahren. Das stelle ich mir so ein bisschen vor, früher, wo wir Kinder waren, wo es noch keine Navis gab, wo Vater oder Mutter mit Karte, Kompass im Auto saß.
Ich saß immer daneben.
Du,
Ich habe das gemacht.
Dann weißt du selber, wie emotional das auch sein kann, wenn man sich verfährt.
Nein, wir müssen links rum. Nein, rechts rum. Ja, Klassiker.
Hm? Ich war hier schon mal.
Genau. Vor einer Stunde.
Ja, genau. Deswegen. Ja.
Unglücklich.
Ja. Ich glaube, wenn, könnte man das in einem großen Depot mal, ja, sich nächstes Jahr auf Wiedervorlage bei Outlook einen Termin setzen.
Ja, genau. Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aktie jetzt auch groß den Markt schlagen würde, jetzt von hier, von diesem Niveau aus.
Das wird auch nicht passieren, da bin ich ganz bei dir, weil die Aussichten nicht gut sind. Wenn schlechte Nachrichten, klar, auf einen ausgebombten Chart treffen, keine Frage, heißt es aber noch nicht, dass hier jetzt der Turnaround kommt. Vor allen Dingen, dem Chart fehlt eins noch, und zwar, ach, meine Seitwärtsphase. Dieser Abwärtstrend ist nach wie vor intakt. Hier kann man wirklich gemütlich abwarten, selbst wenn die 100 auf die 125 zurücklaufen sollte, Dollar, ne? Ja. Dann wäre das zwar erstmal eine kurzzeitig gute Rallye, aber keine Panik. Es geht dann wieder runter, läuft dann eine ganze Weile seitwärts, bis dann wahrscheinlich der CEO endlich weg ist. Ich weiß es nicht, es dauert auf jeden Fall lange und den Turnaround traue ich der Aktie zu, aber muss man sehr viel Zeit geben und ich glaube, der aktuelle Zeitpunkt und ist noch nicht richtig.
Man muss sich auch auskennen. Also wir reden ja immer von diesem Circle of Competence. Man muss sich auskennen in dieser Branche und du weißt selber, ich verlasse mich ja gerne auf Analysten, die in der Lage sind, Geschäftsmodelle gut einzuschätzen. Palo Alto Networks haben wir gerade gesehen, zum Beispiel auch eine Pepsi, da können sie eigentlich immer gut predikten, was da kommt. Aber wenn ich sehe, bei einer Estée Lauder, da hatten wir jetzt zum Beispiel geschätzt, haben die Analysten Q4 25 Dollar Cent, was kam raus? 64 Dollar Cent, also Meilen daneben. Das Jahr, das davor war, haben sie 50 Dollar Cent geschätzt, was kam raus? 97 Dollar Cent. Jetzt schätzen sie fürs Q1 25 Dollar Cent. Was wird passieren? Hoch oder runter? Ich vermag es nicht zu sagen. Also Red Flags sind wir uns einig. Müssen wir auch jetzt erstmal nicht mehr wieder besprechen hier in dem Podcast.
Genau, können wir also jetzt eine Weile auf, ja, Wiedervorlage, kann man tatsächlich sagen, halten. Dann gab es schon die erste große Übernahme dieser Woche und die fand ich doch überraschend und zwar AMD. Kündigt an, ZT oder CT Systems zu übernehmen. Das ist ein KI-Infrastrukturanbieter. Und AMD zahlt dafür 4,9 Milliarden Dollar in Bar und als Aktiengeschäft. Dazu gibt es noch Meilensteinzahlungen für ZT Systems. Und tatsächlich ist das eher eine Übernahme, um AMD dabei zu helfen, Rechenzentrum, Nvidia zu jagen und eben die Rechenzentrum und KI-Systeme auszubauen. Und ZT Systems entwirft selber und optimiert dann Cloud-Computing-Lösungen und Cloud- und Unternehmenskunden werden eben geholfen, da so richtige Server aufzubauen. Ne? Also so ein bisschen Server-Design könnte man sagen, wie man es eben auch beim Chip-Design kennt, ist das hier so ein Server. Und sie bauen das auch selber.
Und da müssen dann natürlich die AMD-Chips rein.
Und ja, also da wird es dann spannend. Auf jeden Fall möchte man sich da natürlich das Ganze mit einverleiben und dann auch bei AMD Data Center Solutions Business Group mit integrieren. Und das ist natürlich spannend, weil AMD natürlich auch diesen KI-Markt bricht und auch gut wächst in dem Bereich. Das hat man ja in den letzten Quartalszahlen gesehen. Ende 2025 soll die Übernahme bereits gewinnbringende Effekte mit sich bringen und der Abschluss dieser Übernahme ist im ersten Halbjahr also schon sehr schnelles Wirken, muss man sagen. Die AMD-Aktie daraufhin auch im Plus mit 4%. Ich glaube, dass die Übernahme schon klar Sinn macht, logisch. Ich fand es auch spannend, dass das Management direkt gesagt hat, dass man das ganze Produktionstechnische von ZT Systems direkt verkaufen möchte. Man möchte es gleich rauswerfen, man möchte bloß designen. Fertig. Also das ist auch, ich sag mal, gleich spannend. Genau, wir übernehmen hier ein und dann werden wir hier gleich filetieren und das Beste behalten. Haben
vielleicht auch selber die Produktionskapazitäten als AMD.
Ja, kann durchaus sein, beziehungsweise diese Server, warum auch selbst dann produzieren, wenn man es auch designen kann, dass man höhere Margen und alles abwirft. Ne?
Coole Übernahme. Schauen wir uns mal ganz kurz die Fakten auch an. Was mir bei AMD richtig gut gefällt, ist wieder, ich muss die Analysten loben. Im Gegensatz zu Estée Lauder können die Analysten hier richtig geil die Sache eigentlich prognostizieren. Beispiel, hatten wir 2023 estimated, also geschätzt 57 Dollar Cent, jetzt, und das waren 58 Dollar Cent. Jetzt letztes Quartal geschätzt 68 Dollar Cent und es wurden 69 Dollar Cent. Also das finde ich persönlich richtig cool, gefällt mir auch richtig gut und das zeigt mir auch, ich sage ja immer, Nvidia, ich kann das nicht packen, ja. Aber hier sehe ich auch wieder, die Analysten können es packen. Und jetzt finde ich eine ganz interessante Geschichte, die jetzt aufkommt. In den letzten 10 Jahren ist die Aktie von AMD im September gerade mal in 10%, also in einem Jahr positiv gestartet. Das heißt, der September könnte ein wunderbarer September und Oktober, auch nicht so gut der Oktober, dafür aber im November zu 80% gestiegen in den letzten 10 Jahren, könnte man September, Oktober vielleicht nutzen für einen Einstieg bei diesem, und es ist ja ein tolles Unternehmen. Ich persönlich kenne es bei mir aus der beruflichen Branche. Wir sind auch immer die Nummer 2 und ich liebe es, der Jäger zu sein. Weil du merkst schon, dass die Großen, das ist vielleicht bei Nvidia im Moment noch nicht so, aber die Großen in manchen Branchen, die großen Dickschiffe, die stolpern immer ganz gerne und zack, zieht Nummer 2 dann doch vorbei. Mhm. Deswegen finde ich persönlich, selbst jetzt für mein Depot, es kommt bei mir auf meine persönliche Watchlist, würde ich im Moment eine AMD einfach nur aufgrund der Betrachtung, ich kann nicht sagen, wieso ein Nvidia-Produkt besser ist als ein AMD-Produkt, das werde ich auch nie, weil ich bin kein KI-Experte, kein Chip-Designer, ich bin nur ein einfacher Manager. Ja, und gefällt mir aber trotzdem gut. I like it. Sie haben wenig Schulden, 2,24 Milliarden Schulden, Cash von 5,34 Milliarden und sie haben halt nur eine Market Cap von 240 Milliarden. Oder was heißt nur? Und schauen wir uns einmal an, und das ist ja auch natürlich das Interessante, Nvidia hat ja damals auch diese Data Center Putze übernommen. Ich weiß gar nicht, wie, Mellanox?
Mellanox.
Und danach ging es ja erst richtig los, so gefühlt.
Also in dem Sektor, ja.
Vielleicht könnte das jetzt hier der AMD-Moment sein.
Ja, wäre ein bisschen spät, ne? Finde ich.
Für AMD?
Nö, generell. Also wenn man so solche Zukunftsmärkte betrachtet, hätte Nvidia da sehr früh erkannt, was das Thema ist.
Haben sie ja, deswegen. Haben sie ja auch diese Rallye hingelegt, sind ja auch so viel wert.
Ja, haben auch die Zyklik nicht. Genau. Nicht die Zyklik, wie sie AMD hat, mit den Computern, die zu Hause stehen, die nachgefragt werden sollten. Sonst haben sie da natürlich immer noch ein Segment, was einfach wirklich dahin plätschert manchmal. Wobei das ja vielleicht gerade in einer guten, positiven Zyklikseite ist aktuell. Ne? Das ist also eher ein Momentum vielleicht sogar. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Tolle Aktie. Denke ich auch, dass sie gut laufen wird. Natürlich ist sie grob volatil. Das muss man einfach immer wieder mal feststellen. Auch volatiler als, also prozentual volatiler als Nvidia zum Beispiel. Vor allem, wenn es auch mal um Rücksätze geht. Aber nichtsdestotrotz, tolle Aktie. Ich glaube, auch nach wie vor noch ein guter Kauf.
Und die Aktie Zeitpunkt. Hat halt trotzdem fast 400% in 5 Jahren gemacht.
Klar, ne? Also darum gibt es nichts zu meckern. Also das sind eine sehr starke Nummer 2 und ich glaube, dass sie auch weiterhin auf einem sehr guten Weg sind, vor allem die Nummer 3 und Nummer 4 im Schach zu halten. Und dieser Markt ist groß genug für mindestens 2-3 Player. Und da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Nein, also für mich eher nur deswegen keine Aktie im Depot, weil ich halt mit Nvidia und ein paar anderen Chip-Designern mit Synopsis und Cadence auch relativ viel Unternehmen schon habe. Also hat
man ja jetzt auch noch einen Designer. Ein Rechenzentrumsdesigner ist vielleicht auch eine coole Sache.
Ja, Server, genau. Server, für Server. Also Dell ist zum Beispiel Kunde, wenn die ihre Server machen, dann werden die unter anderem dort mitgemacht. Also ein bisschen wie ARM für Chips. Also ARM. Ne? Genau, also spannende Sache, spannendes Unternehmen und ich glaube, du hast...
Und es ist ja auch mal schön zu sehen, dass eine Aktie bei so einer Übernahme auch mal anspringt.
Richtig, weil der Markt sieht das als sehr positiv, das stimmt. Und ja, 4,9 Milliarden ist jetzt durchaus auch tragbar, ne? Das kann man so sagen. Also ZT war nicht an der Börse, also da konnte man nichts mitnehmen. Frage aus der Community?
Ja, bitte.
Kam und zwar schon eine Woche her, also schon länger her. Wie wir die Aktie von Dropbox sehen. Genau, die Bewertung scheint günstig für ein Zukunftsthema, wie das eben die Cloud ist, gerade für Anwender. Und nun muss ich sagen, Dropbox hatte ich ja im Depot, hatte sie als Trade, habe ich auch gesagt gehabt, dass ich die bei $24 gekauft und bei $32 wieder raus, am Allzeithoch quasi wieder rausgegangen. Genau, das Thema ist hier das Wachstum. Das müsste für ein Zukunftsthema einfach ein bisschen besser wachsen, auch wenn die letzten Quartalszahlen ganz gut waren. Also immerhin gewinnseitig konnte man wieder schön übertreffen. Das ist übrigens sehr zuverlässig bei Dropbox, auch klappt auch sehr gut. Und beim Umsatz hat man zwar wieder die Ziele erfüllt, aber es ist halt ein insgesamt schwaches Wachstum, was das Ganze natürlich immer ein bisschen, unattraktiv macht, gerade wenn man davon ausgeht, dass die Aktie steigen soll. Und da ging es auch, ich hatte Glück, dass ich raus bin und danach die Quartalszahlen kamen, wo sie so stark eingebrochen sind mit 25%, wie ich fand, auch ein bisschen übertrieben, aber war halt nun mal so. Und der Chart ist halt in einer Seitwärtsphase, die schon sehr lange anhält, also deswegen perfekt für einen Trade immer. Wenn sie unten ist, kann man durchaus mal einsteigen und hoffen, dass sie wieder hochkommt. Sehr wahrscheinlich tut sie das auch und bin nicht sicher, man sieht halt unten ab, dass sie nicht darunter fällt. Nun, zwischen den $21 geht es halt immer wieder mal hoch und runter. Vielleicht schafft es wieder mal auf die 27 oder auch die $30, aber es gibt in meinen Augen kaum Grund dafür für nachhaltiges Wachstum, denn sie schaffen es nicht, Nee. Ich sag mal, auch ihren First-Mover-Anteil. Ne? Sie waren ja so die erste so Cloud, ja, wo man sagt, so die mir jetzt hängen geblieben ist, wo man sagt, da hat man als Anwender die Möglichkeit, mal eine Cloud zu nutzen.
Das war cool damals.
Und dann kam halt Apple und ich meine auch Google und Amazon bieten Clouds und dann teilweise auch natürlich günstig, ne? Das muss man ja auch sagen. Also es ist schwierig für Dropbox. Trotzdem Hut ab in dieser Position, wo sie sind, machen sie Gewinne. Deswegen auch gute Bewertungen. Aber das Wachstum ist halt nicht da, weshalb auch die Bewertung genauso günstig ist. Und dann ist es eher ein Trade und nicht ein Investment.
Meine Meinung, ich würde die Finger komplett davon lassen.
Ja, ich auch.
Also du sagst es, die Bewertung ist günstig, aber wenn du in so einer Zeit, wo alles über Cloud spricht, eigentlich mit einem Cloud-Produkt, mit einem 10,5er KGV für nächstes Jahr, da legst du für mich tot am Loch. Das ist für mich die Red Flag. Und weißt du, was für mich auch noch eine Red Flag ist? Ich weiß nicht, wie das bei euch im beruflichen Umfeld ist. Aber ich kenne keinen im Business, der Dropbox nutzt. Null. Wirklich null. Ich kann dir eins sagen, wir haben es mal als Firma genutzt. Da haben uns alle Partner gesagt, die wir haben.
Sicherheit.
Nicht über Dropbox. Mhm. Wahnsinn. Also ich kenne kein Firmennetzwerk, das Dropbox reinlässt. Das ist jetzt nur wahrscheinlich meine kleine Bubble. Wahrscheinlich machen es alle anderen. Also ich will auch Dropbox da nichts Schlechtes sagen. Aber allein auf der Erfahrung, die ich mit Dropbox gemacht habe, no. Also wirklich no, weil der Privatanwender hat seine, der hat ein Apple-Produkt, ein Samsung-Produkt, der nutzt dann von dort die Cloud. Also wozu soll ich mir eine Dropbox-Cloud holen, um meine Bilder zu speichern, wenn ich es bei einer iCloud wahrscheinlich fürs selbe Geld machen kann?
Ja,
ich sehe hier keinen Burggraben.
Nee, Burggraben ist wirklich gar keiner da. Das ist einfach so. Ich habe es im beruflichen Umfeld tatsächlich oft. Dropbox nutze ich dadurch, also nicht aktiv, sondern weil ich es quasi von dort aus mich bediene mit bestimmten Daten, aber das sind halt auch keine anfälligen Daten oder wichtigen Daten. Ja. Und dahingehend ist das tatsächlich nicht ganz so dramatisch, wenn da was verloren geht. Bin ich bei dir. Also würde ich auch nicht kaufen. Vor allem würde ich mich nicht von der guten Bewertung oder der offensichtlichen erstmal günstigen Bewertung nicht blenden lassen.
Die Analysten scheinen das auch so zu sehen. Sie schätzen immer niedriger, als Dropbox dann liefert.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Die Aktie ist bepreist, wie hier ist kein Wachstum. Ich denke, also für mich ist das vielleicht nochmal so ein kleiner Übernahmekandidat, den sich einer kauft, nur um die Kunden. Aber es gibt keinen Vorteil. Also
Kunden haben sehr viele tatsächlich, also sehr viele registrierte Nutzer, aber die zu monetarisieren ist halt das große Problem bei Dropbox. Ja, wer nicht? Ne? Ist wahrscheinlich wie ICQ damals. Also die schaffen es eben nicht, die Leute zu monetarisieren, dass sie eben, ich sag mal, am Ende die ganzen Kontakte, die sie haben, zu Kunden machen. Das ist halt das Problem. Wir haben ein Feedback aus der Community bekommen, weil wir mal über Olympia gesprochen haben. Letzte Woche, genau. Und da hat sich jemand gemeldet, ich nenne jetzt keinen Namen, der als Volunteer für das Team Deutschland in Paris war.
Ah, cool.
Und der hat sich auch natürlich aus der wirtschaftlichen Brille mal angeschaut, was so die Sponsoren waren und hat dann gleich mal einen kleinen Flop für ihn mitgebracht. Das fand ich ganz spannend und ganz witzig. Samsung war ja Partner und die haben all den Athleten ein Samsung Galaxy Flip, das ist dieses Faltbare, ne? Zur Verfügung gestellt. In einer besonderen Edition, die der Endkunde wahrscheinlich so nicht kaufen kann. Und das Wichtige war, dass sie eben Selfies machen sollten mit diesem Phone und dann so ein bisschen Werbung, ne, was halt, ich sag mal, oftmals natürlich denjenigen, die das in die Hand drückst, natürlich auch erwartest. Und das kann dann natürlich, wie es kommen musste, die Athleten selber sind natürlich teilweise auch Apple-Kunden oder größtenteils und machen dann für die privaten Zwecke dann wieder doch die iPhone-Werbung, die Apple nie bezahlt hat, weil halt tatsächlich einfach die Apple-Nutzer da bei waren. Also er sieht da ganz klar Apple als Werbegewinner, weil man eben ja mal auch diesen direkten Vergleich dann gleich wieder sieht. Naja, in der Praxis nutzen dann doch wieder alle Apple und das finde ich sehr witzig. Und dann kamen noch ein paar weitere Feedbacks dazu, die dann im Nachgang waren. Das fand ich auch sehr, sehr cool, nämlich Visa. Das Visa für Zahlungen in den Bereichen. Da gab es nur Zahlungen in Cash und oder eben Visa akzeptiert und nicht in anderen.
Ach so.
Und für alle, die, ich sag mal, den Euro sonst nicht in der Heimatwährung hatten und dann nicht Cash bezahlen konnten, die haben dann natürlich hier eine Visa bekommen können Und so hat man natürlich vielleicht auch ein paar Athleten, aber auch eben alles Funktionäre, die am Ende des Tages dann auch Visa nutzen werden. Vielleicht auch weiterhin.
Das ist doch Blödsinn.
Zusätzlich kann natürlich sein, aber es ist ganz witzig.
Du bist doch bei einer Bank und entweder die Bank arbeitet mit Master oder Visa Card.
Genau, du hättest doch theoretisch auch eine
Master oder Visa. Mastercard oder Visa, ja.
Genau, also auch das ein Schachzug. Was ich am cleversten fand, ist von Coca-Cola. Die waren ja auch der Partner und haben, ich meine, konnte man immer trinken. Die haben halt quasi auch für Cola am Powerade gestellt. Und die Getränkestände und so, das war im Prinzip alles dann auch mit natürlich werbetechnisch gesetzt. Mhm. Und sie haben dann eben spezielle Becher dagelassen, die je nach Sportart natürlich dann auch wieder wie so ein Sammelobjekt waren. Auch da haben sie natürlich, dann gab es natürlich viele Sammelobjekte und dann ist diese Sammelleidenschaft wieder geweckt. Auch das sehr spannend. Und er meinte noch als Feedback, mal kurz grob zusammengefasst, dass vor allem in die Adidas, also dass gerade Adidas natürlich in der Fanzone bei den Deutschen sehr, sehr stark angenommen war. Ne? Der Fanshop war also gefühlt dauerhaft ausverkauft oder jeden Tag ausverkauft. Bei Adidas im deutschen Lager, aber eben auch bei Kanada mit Lululemon oder auch Ralph Lauren und Nike war auch da die Nachfrage. Vielleicht ein gutes Zeichen für die Sportartikelhersteller, dass die Olympia-Zeit ganz gut lief. Könnte natürlich dann gerade auch jetzt im Hinblick der Quartalszahlen spannend sein.
Ja.
Und ja, genau. Schönes Feedback, gerade auch wenn man mal jemand als Feedback bekommt, der auch vor Ort war. Ja, das finde ich immer sehr spannend.
Also
sehr
cool. Ihr könnt uns auch jederzeit wirklich gerne immer mal schreiben, wenn ihr coole Sachen euch auffallen. Also mit etwas Glück seid ihr dann noch hier im Podcast mit dabei.
Also danke auf jeden Fall für das Feedback.
Und er schreibt ja auch, also Z Flip, das ist mir nicht aufgefallen, dass das ein Samsung ist.
Ja, also theoretisch fällt es auf, wenn man sieht, okay, hier cooles Handy, weil viel, also das Klappen und so, ist natürlich was auffällt, aber wenn man dann halt jetzt nicht drauf schaut, dann machen sie doch ihre privaten Bilder wieder mit Apple, dann war das die Werbewirkung für Samsung vielleicht eher gar nicht so gut.
Tut mir leid.
Ist halt so.
Kommen wir zum nächsten Unternehmen, Monster. Du hast es geschrieben, zuletzt etwas im Hintertreffen, in der Nähe vom 52-Wochen-Tief.
Genau, richtig, durch die Quartalszahlen, die ein bisschen enttäuscht haben, auf beiden Ebenen, muss man ja sagen, ist die Aktie ein bisschen runtergekommen. Und verweilt dort natürlich auch eine Weile und viele meiden ja diese Aktie, weil sie keine Dividende zahlen, aber de facto ist sie eine der erfolgreichsten Aktien überhaupt.
Die erfolgreichste
oder ist Aktien. Sogar noch, ich weiß nicht, ob es aktuell ist, aber sie gehören auf jeden Fall zu den, oder ist die erfolgreichste Aktie, weil sie eben statt Dividenden zahlen immer Aktienrückkäufe machen. Und jetzt finde ich, guter Move, am Montagabend kam die Nachricht, dass man wieder für 500 Millionen Dollar ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat, also das Ganze wieder aufgestockt hat, wie ich finde, auf einem sehr klugen Niveau, denn gerade da kann das man natürlich gut, wunderbar schön kaufen, das stützt auf der einen Seite den Kurs, es setzt diesen Aufwärtstrend weiter fort und vor allem kauft man sich selber die Aktien in Relation zumindest günstiger zurück.
Also die Aktie ist natürlich fundamental, schauen wir mal kurz auf die Watchlist. Die Watchlist ist auch jetzt aktualisiert, meine Lieben, also ihr könnt da jederzeit gerne mal reinschauen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das Unternehmen ist mega im Bereich der Bruttomarge, der operativen Marge, der Cash Conversion, der Interest Coverage und der Gesamtkapitalrendite. Da sind eigentlich was für jedes Depot, das muss man einfach so sagen. Nichtsdestotrotz liegt auch hier wieder im Einkauf der Gewinn. Weil die Aktie ist natürlich trotzdem, dass sie nicht mehr so stark wachsen, brutal teuer. Also 27er KGV für 6% Umsatzwachstum. Für 10% Gewinnwachstum nächstes Jahr sollen es 8% und 14% sein. Da siehst du natürlich wieder diese Gap zwischen Aktienrückkäufe. Das heißt, wir haben mehr Aktien, weniger Aktien, die sich denselben Gewinn teilen oder mehr. Ne? Somit steigt er natürlich. Die Margen sind gut. Du sagtest selber, es gibt keine Dividende. Aber sie haben auch in den letzten Quartalen immer mal so ein bisschen die Erwartungen der Analysten verfehlt. Und ich bin gespannt, wann dieser Peak kommt, dass die Analysten vielleicht auch sagen, jetzt kippen wir mal die Einschätzung. Ich glaube persönlich, Marcel, auf der Bewertung würde ich jetzt nicht einsteigen. Ich sehe auch nicht, also ich fühle Energy Drinks nicht. Ja, das ist so wieder so ein Punkt. Ich sehe, das ist da. Ich bin ja selber riesen gerne Aktionär, auch bei Pepsi. Pepsi hat ja Rockstar. Mhm. Aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, da fehlt es mir wieder in meinem beschränkten Horizont. Ich sehe immer nur dich. Es fehlt mir einfach die Fantasie, dass in 10 Jahren, also wir wollen ja eigentlich so Unternehmen, die immer so schön mit 7% wachsen, das heißt eine Verdoppelung der Zahlen alle 10 Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 10 Jahren doppelt so viele Menschen sich die Brause da reinkippen.
Ja.
Ja, also da fehlt es mir. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich bin ja investiert bei Monster. Ach,
dann siehst du das natürlich anders.
Nee, tatsächlich habe ich mir auch diese Frage gestellt. Also ich habe die ja gekauft, weil ich dachte mir jetzt, komm, Chance nutzen, geh rein.
Also das ist ja als Trade gekauft.
Nee, eigentlich tatsächlich so, komm, jetzt geh in dich rein und lass einfach mal diesen Trend laufen. Und dann habe ich gedacht, naja, ob die jetzt erfolgreicher sein werden in 10 Jahren. Ich kann es mir, also
wir haben sie,
ich kann es nicht greifen, ne? Weil ich bin auch kein Energy-Trinker. Ich würde auch Monster wahrscheinlich in der Praxis nicht trinken, weil dann Herz flattern und nicht mehr aufwachen. Nicht mehr einschlafen. Aufwachen wäre ganz schlecht. Aber tatsächlich sehe ich es mittlerweile jetzt über, ich habe sie jetzt, glaube ich, 2-3 Monate. Ich sehe es relativ ähnlich, weil ich das nicht greifen kann, ob da jetzt wirklich mehr Leute dazugreifen. Jetzt werden sie die Preise erhöhen. Das haben sie zumindest bekannt gegeben in den letzten Quartalszahlen Bekanntgabe.
Aber ich glaube, das ist auch so ein Gut, ja. Das substituierst du.
Hm.
Also ich glaube, viele gehen ja auch einfach zum dahin und holen sich da die Billigmarke. Ja,
wobei natürlich hier die Marke trotzdem noch zieht. Ne? Und diese ist noch immer noch bezahlbar. Das ist halt auch nicht so, dass sie jetzt super teuer sind. Das muss man für diese große Dose, muss man schon sagen, Hut ab. Auch wenn sie jetzt die Preise erhöhen werden. Aber es ist...
Ja, aber wer haut sich denn so einen halben Liter da?
Das machen wir übrigens viele. Das ist ja keine Frage. Ist das ein halber Liter? Ja, das ist es ja. Das ist ein halbes, ist halt schon viel. Ne? Also... Ob das auf Dauer
wir gesund
ist, wahrscheinlich nicht.
Wir sind ja schon ab 14 Uhr, da kann ich keinen Kaffee mehr trinken.
Also ich trinke ja auch gerne mal einen Energy, ne? Das ist ja keine Frage, aber keinen halben Liter. Aber
wenn dann Rockstar, ist klar.
Ganz klar, ne? Also wahrscheinlich auch eher etwas Kleineres. Aber
wir haben sie ja auch, jetzt muss ich ja
mit, wir haben sie ja auch im Wikifolio.
Wir haben sie ja sogar in unserem Fonds.
Ist ja richtig, weil sie halt, ich sag mal, generell eine Aktie
16% ist. 16% im Plus, wollen wir da nicht mal Gewinne mitnehmen?
Na, es gibt hier zwei Sachen. Es gibt eine rationale Sicht und eine emotionale Sicht. Und die emotionale haben wir jetzt gerade präsentiert, dass wir es eigentlich nicht vorstellen können. Aber de facto ist diese Aktie einfach die beste Aktie der Welt. Also sie läuft und läuft und läuft und jetzt hat sie gerade mal eine kleine Delle. Eigentlich müsste man aufstocken und jeder, der das macht, macht es richtig, glaube ich, auf langfristige Sicht.
Ah.
Aber es ist halt aktuell, also das Gefühl dahinter, zu dem Investment zu stehen, fällt mir tatsächlich bei Monster ein bisschen schwerer, weil ich es halt selber nicht als Kunde so richtig wertschätze. Daher struggle ich damit, diese Aktie lange zu halten, weil ich mich immer wieder genau diese Frage stellen werde. Möchte aber jedem nur, wirklich nur zustimmen, bitte, wer überzeugt ist, wer gerne auch die Produkte mal konsumiert, einfach halten. Die Aktie ist nicht umsonst die wertvolle oder die wertvollste oder die beste gelaufen.
Disclaimer, genau. Ja, keine Anlageberatung,
sowieso
was wir
nicht
machen. Wir reden ja nur über Gefühle und Gefühle.
In dem Fall
ihr
schon.
Seht es im Liebesleben, sind oft falsch.
Genau, und rational muss man sagen, ist die Aktie einfach top. Ja, auch wenn sie jetzt gerade einen Ticken teuer, aber das alles auf langfristige Sicht, alles Unsinn, weil sie lief super, sie wird weiter stark laufen. Es ist ein mega Geschäftsmodell an sich, aber für mich halt, wie gesagt, aus dieser Commitment-Seite. Commitment-Seite ist schwierig.
Deswegen lassen wir sie auch im Fonds drin. Wir sind 16% im Plus. Wann sind wir denn hier genial eingestiegen?
Ja, sag ich dir.
Das ist ja schon lange her. Naja. Das ist
erschreckend.
Die wird irgendwann wieder drehen, weil irgendwelche Leute sich das Zeug auch rein. Also viele.
Ja, na klar.
Man sieht es ja auch an den Tankstellen. Die Schränke sind voll von sowas.
Und die Preise sind jetzt nicht utopisch, ne? Das ist es ja. Also gerade auch wenn sie in der Werbung sind mit 88 Cent, die Dose ist halt für einen halben Liter. Und trotzdem machen die davon halt mega.
Ist das
halt
ein halber oder 0,33?
Nein, das ist ein halber Liter. Und da hast du halt trotzdem wahnsinnig viel.
Aber das ist doch schon, das ist doch mit Kohlensäure, oder? Ist das nicht so eine Art Sprudeleffekt?
Dass ich dir diese Frage beantworten muss.
Also, aber das ist doch abgestanden. Oder wird das geäxt?
Ne, das wird schön, das wird schnell getrunken meistens, ne? Also ich kenne keinen, der jetzt seinen Energy trinkt und kalt werden dann, lässt, dann warm lässt.
Also ich würde da Bäuerchen machen ohne Ende, trinken einen halben Liter Sprudelwasser.
Machst du ja bei Bier auch. Naja.
Ich sprudel mir das ja auch im
Stream. Wenn es hier viele Fans gibt von Monster, ich sollte mal eine Umfrage machen, die hier ganz viele Energy und wenn ja Monster trinken, dann bitte mal melden.
Ja,
finde ich spannend. Aber wie gesagt, so das Commitment ist halt schwierig aufrechtzuerhalten.
Ja, die Aktie zumindest hat jetzt auch nur 61% in 5 Jahren gemacht.
Aber auch wieder so eine Zeitpunktbetrachtung. Ne? Man muss ja fairerweise sagen, wenn man das jetzt
in 10 Jahren,
2 Monaten gemacht hat oder
324, das ist schon gut. Ja. Aber der S&P 500 hat auch 180 gemacht.
Ja.
Ach ja, also ich bräuchte sie jetzt nicht im Depot.
Es gibt, glaube ich, schönere Alternativen, weswegen ich
aber eben da ausschalte. Man macht, glaube ich, auch grundsätzlich nichts falsch. Die haben keine Verschuldung, die zahlen keine Dividende. Die kaufen auch schön antizyklisch, vielleicht charttechnisch richtig. Vielleicht haben die da so ein Marcel sitzen in der Redaktion.
Ja. Im Management.
Als CFO.
Ja, hier jetzt. Aktienrückkäufer, jetzt.
Harry, ja, ich nehme mal 30 Millionen. Und weg.
Es ist wieder soweit. Genau, genau. Ich glaube, wir haben alles umrundet, was zu Monster dazu zu sagen ist. Und jetzt bitte nicht aufs Dach steigen. Wie gesagt, das ist eine Top-Aktie. Wer da überzeugt ist, bitte behalten. Alles schick.
Ich glaube, ich hole mir morgen mal ein.
Wir machen das Selbstexperiment, aber nicht zum Abend.
Ich bin morgen in Belgien.
Hat jemand eine Nachtschicht?
Weißt du was? Also ich muss ja mal unsere Freunde im ich liebe ja Europa, das weißt du ja.
Und das ist ein Europäer
durch. Mein Top der letzten Jahre und jedes Mal, wenn ich da bin, meine Frau, die rollt schon mit den Augen, wenn ich in Belgien und Holland bin. Weißt du, was da das Allergeilste ist? Ich sag's dir.
Ja, bitte.
Siehst du, Spannung steigt. Das sind die Tankstellen.
Okay.
Da gibt's immer frisches Essen, frische Getränke. Du hast da einen Starbucks mit in der Tankstelle. Und so. Also das ist so geil. Und die Belgier haben ja richtig geile Waffeln. Bist du Team härtere Waffeln oder Team weichere Waffeln? Jetzt tun wir nicht weh.
Ja, schon, die ein bisschen knusprig so.
Genau so, ne? Sieht's aus. Ja. Und die kommen ja aus Belgien. Und die haben die dann so geil mit Schokolade auch überzogen. Drehe ich durch. Also das ist ja meine Diät dann. Das ist...
Verstehe ich gut.
Und da, glaube ich, kriege ich auch morgen bestimmt ein überteuertes Monster.
Okay.
Wenn ich in Belgien bin. Und dann werde ich mir mal so ein halbes Ding auf Ex reinzutschen.
Aber vielleicht...
Aber dann gehe ich wieder pinkeln. Das ist natürlich auch doof.
Ach, alles schwierig. Wir sollten das vielleicht mal hier während des Podcasts...
Ja, aber wir nehmen hier 23 Uhr auf.
Ja, heute mal nicht. Heute hätten wir es gebraucht. Ja. Heute wäre es gut.
Wenn ich das um 10 trinke, da fliege ich ja aus dem Fenster noch.
Das kann sein. Also es wird auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr... lebhafte Folge.
Also wenn ihr im Ausland seid, Belgien, Holland, auf jeden Fall die Tankstellen anfahren.
Ja, oder auf Tomorrowland, auch geile Waffel. Genauso wie du es gerade... Ja, war auch Belgien. War auch sehr lecker. So, kommen wir zurück zum Thema. KKR ist auch mal wieder mal hier Teil unseres Podcasts. Eine Aktie,
wo wir so gefühlt den Einstieg... Ich ärgere mich persönlich, dass ich den Einstieg hier immer verpasst habe.
Okay.
Weil eigentlich ist es ein Geschäftsmodell oder auch ein Unternehmen wie für mich gemacht.
Sag warum. Was machen sie denn eigentlich?
Also sie... kaufen Firmen und bringen die dann manchmal wieder selber an die Börse oder behalten sie einfach in ihrem Konglomerat. Sie sind ein Private Equity Investor und eigentlich ist das geil. Das ist wie ein aktiv gemanagter Fonds, nur dass sie wirklich gemessen werden an den Renditen und natürlich auch ihre Angestellten oft Partner sind. Die haben Anteile und die kriegen nicht eine Gebühr. Die sind natürlich darauf bestrebt, dass ihre Anteile steigen. Und dass KKR das richtig macht, das zeigen sie, dass sie in 5 Jahren 386 verfluchte Prozent gestiegen sind. In 10 Jahren 407, in einem Jahr 100.
Ja.
Geiles Unternehmen.
Jetzt mal bei Corona einsammeln sollen, das Gerät.
Ja,
ne?
Also das sind eigentlich, muss man solche Private Equity Buden, müsste man schon sich mal eine ins Depot legen.
Wenn dann auf jeden Fall KKR, ich glaube auch, dass sie richtig viel richtig machen. Da gibt's ja noch
andere, ne? Aber ja, also vielleicht sollten wir da mal einen kleinen Deep Dive rein. Das machen wir mal als Folge. Als Thema so.
KKR, das schreibst du ja am besten auf. KKR.
Das merke ich mir.
Ist, das Lachen verrät alles. Genau.
Ich schreibe es jetzt direkt auf.
Ja, bitte. Mach das in der Zeit. Hol ich mal die Leute ab, was Neues gibt bei KKR. Denn die zahlen 377 Millionen Dollar für erstklassige industrielle Logistikimmobilien, die, Philipp, zu 100% vermietet sind.
Ja.
Also logistische Immobilien, ne, also wie es ein bisschen auch bei Prologis so der Fall ist, kaufen sie sich zu in den USA und der Kauf erfolgt, weil wir meinen, also Zitat, ne, wir meinen, dass es in den kommenden Jahren immer schwieriger werden wird, hochwertige Vermögenswerte in Nachverdichtungslagen in der Nähe vielfältiger Nachfragetreiber und entgegenkommender Arbeitskräfte zu reproduzieren, bemerkte Ben Brutney, ein Managing Director der Immobiliengruppe von KKR. Und die verwalten ja schon mittlerweile ein ziemlich großes Asset. Ich glaube, 75 Milliarden habe ich gelesen. Ist nicht wenig, also nur das Immobilienthema. Also auch schon da ist man jetzt kein Kleiner.
Ja.
Und für mich ist es aber, wenn solche Großen in diesem Sektor zuschlagen, ein wirklich sehr gutes
Zeichen,
Signal oder Zeichen, genau, für Prologis, für die anderen REITs, die in diesem Segment unterwegs sind oder auch ähnlichen Segmenten, dass man hier sieht, dass auch die Experten und wirklichen Marktexperten, das würde ich denen unterstellen, dass die da reingehen, ist ein gutes Zeichen für Prologis-Aktionäre, aber auch andere.
Ich glaube, REIT. Man muss hier stumpf einfach irgendwann mal sagen, jetzt baue ich mal was auf.
Ja, das stimmt. Also ähnlich habe ich es bei Monster auch gemacht und dann ist halt dieses Gefühl, ne, was.
Ja, die Aktie ist nicht, also ist nicht teuer. Die sollen nächstes Jahr, die Analysten können die auch gut einschätzen, um 30% beim Umsatz und Gewinn wachsen und dafür zahlt man einen KGV von 25. Betrachte eine Estée Lauder, da passiert gar nichts außer die Inflation und die sind genauso bewertet.
Ja, das stimmt, das ist ein Punkt. Ich glaube auch KKR hat ein bisschen Rückwind gerade schon deswegen, weil sie natürlich in den letzten vergangenen also als die Börsen so fielen, 2022, ne? Ja. Aber auch schon so kurz nach Corona. Da sie haben halt ihre Marktstellung ausgenutzt, da wirklich günstige Schnäppchen geschlagen, Sachen übernommen, die halt wirklich unter die Räder gekommen sind und die werden wirken. Also sie waren so eine Art Putzkolonne, alles ein bisschen aufgepoliert und dann haben sie jetzt eben ein schönes Portfolio, was glänzt und wenn sie es dann an den Markt bringen, wird es bestimmt nochmal einen echten kleinen Schub geben, vielleicht auch einen größeren. Ist schon spannende Aktie, klar.
Seit 2019 wächst auch die Dividende schön. Also sie machen auch viel Kurspflege. Gefällt mir richtig gut. Man kann natürlich auch selber ein Private Equity aufbauen.
Das stimmt.
Zum Beispiel bei unserem Werbepartner heute die Rockets. Und da gibt es natürlich wie immer die grüne Rocket, die Home Rocket und die Lion Rocket. Grün, investiert man grün. Dann Home ist natürlich Immobilien. Und dazu kommt die Lion Rocket mit verschiedenen mittelständischen Anleihen, die man hier mit kaufen kann. Und Grün ist auch ein Unternehmen dabei, was jetzt wieder im Funding ist, wo wir auch schon mit dabei sind, nämlich SwimSoul. Und das sind schwimmende PV-Anlagen. Und das ist natürlich, finde ich, mega.
Malediven waren es.
Mega geil.
Der Mauritius
ist das auf beiden. Den Malediven. Ist
Malediven das. War das, genau.
Und da gibt es 8% Zinsen. Und wir haben auch hier immer unsere Zinszahlung erhalten. Also mega cool. Dann gibt es natürlich aktuell ein laufendes Funding auch in Graz. Da gibt es 2% Inflationsbonus und 11,25% Zinsen bei einer Laufzeit von 2 Jahren und 6 Monaten. Und aktuell, sie suchen 400.000, 152.300 sind schon mit dabei. Und wie schaut es bei unserem Rockets-Konto aus? Wir haben 162 Euro auf dem Konto liegen. Insgesamt sind 4.300 Euro haben wir hier selber mit unserem eigenen Geld investiert. Also mir persönlich gefällt es richtig gut im Punkto der Diversifikation, wenn man sagt, ich will auch mal in Immobilien investieren. Auch hier gilt natürlich wieder der Investmentgrundsatz, breit gestreut, nie bereut. Und wenn man auch mal ein bisschen so selber über den Tellerrand hinausschauen will, was gibt es denn noch? Gibt es natürlich noch die Green und die Lion Rocket. Sämtliche Informationen, Marcel, zu Rockets packen wir euch in die Shownotes. Unterstützt uns natürlich wie immer super gerne mit einer Anmeldung.
Genau, und man muss ja auch nicht gleich was, also man muss ja nicht immer gleich dabei, man kann ja auch erstmal sich anmelden, anschauen, alles beobachten und das macht Fall ja auch schon
schlauer. Auf jeden Fall muss man sich über unseren Link jetzt anmelden.
Das wäre wirklich eine Maßnahme, die uns auch viel Freude machen würde.
Podcast-Check, wie immer, vor Top und Flop der Woche, schauen wir uns mal die Unternehmen an, welche Chancen haben auf unsere Watchlist zu kommen. Wie gesagt, die Watchlist ist jetzt aktualisiert und ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Hier haben wir Unternehmen, die wir interessant finden, für euch einmal dargestellt und sortieren sie nach der Höhe und Tiefe zum 52 Wochen Hoch und Tief. Ganz unten angekommen am 52 Wochen Tief ist Qualys, L'Oreal, FactSet, Monster und Carl Zeiss im Moment. Und ganz oben angekommen, Marcel, ist aktuell eine, Fortinet haben wir letzte Woche mit aufgenommen, ist noch gar nicht aktualisiert. Ich aktualisiere jetzt nochmal.
Okay.
Und warte. Genau, also wir haben insgesamt 95 Unternehmen hier aktuell auf dieser Watchlist und es sind richtig tolle Qualitätswerte. Jetzt wird nochmal aktualisiert und eine Fortinet haben wir ja letzte Woche auch noch mit dazu genommen, ist jetzt auch mit dabei, also auch für euch, wie gesagt, kostenlos, aber nicht umsonst. Schauen wir jetzt nochmal an, wer ist in der Nähe vom 52 Wochen Tief. Qualys ist weiterhin ganz oben am 52 Wochen Hoch, richtig. Also auch ist, Moment Marcel, hast du eine Ahnung? Palantir.
Ja, und stimmt, Broadcom ist gut gelaufen. Ja.
Ist sehr weit in der Nähe vom 52 Wochen hoch. Ja. Arista Networks, Meta, Train Technologies, aber auch die CrowdStrike, die ist so ein bisschen im Moment im Niemandsland, aber könnte vielleicht auch interessant sein. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Diese Woche haben wir gesprochen bis jetzt über Palo Alto Networks, AMD, Estee Lauder, Dropbox, Monster, KKR, Porsche wird noch kommen.
Ja.
Porsche sind wir uns, glaube ich, einig. Brauchen wir eh nicht auf der Watchlist.
Nee.
KKR ist von den Kennzahlen her nicht so gut, weil sie so auch sehr hoch verschuldet sind und die Cash Conversion ist dann auch wieder nicht so gut. Ich finde nicht, dass sie etwas für die Watchlist sind, aufgrund dadurch, dass wir diese Barriers haben, trotzdem ein tolles Unternehmen.
Absolut, ja. Und vor allem hat das ja Eigenheiten, ne? So ein bisschen wie bei Immobilienunternehmen, dass natürlich da auch viel kreditfinanziert ist, weshalb natürlich auch die Schulden etwas höher ausschauen. Logisch.
Monster ist eh schon dabei.
Genau.
Also ist vielleicht wirklich was für ein tolles, großes Depot.
Mhm.
Dropbox sieht mega aus von den Kennzahlen, kommt leider nicht weiter. Estee Lauder brauchen wir auch nicht. Ist auch nicht so gut von den Kennzahlen. Genauso wie AMD, weil die hast du natürlich trotzdem diesen Zykliker.
Genau, ja.
Palo Alto Networks, 3 von 5. Könnte man überlegen, wir haben ja jetzt schon Qualys, CrowdStrike dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Palo Alto jetzt auch noch für mein privates Depot oder für die Watchlist brauche. Wie siehst du es?
Ja, genau, richtig. Ne? Das ist dann die Frage. Ich glaube, da sind wir, denke ich, gut aufgestellt, beziehungsweise finde ich Qualys zum Beispiel da vielleicht ein bisschen spannender.
Dann sprechen wir da später nochmal drüber.
Ja.
Nichtsdestotrotz schauen wir auch nochmal in unseren Fonds jetzt bitte rein, Marcel. Letzte Woche waren wir ja schon kurz davor, den MSCI World zu schlagen. Das ist ja so unsere Benchmark, die wir uns setzen. Und wir schauen es uns mal an in einem Monat. Ja, wir sind wieder vorne mit 0,59% Rendite im Vergleich zu 0,13% Rendite. Wir investieren hier, wie gesagt, auch unser eigenes Geld. Und wir können es schon mal als kleinen Teaser, du hast es gerade schon gesagt, vorwegnehmen. Wir haben heute Morgen, bevor wir die Sendung jetzt aufnehmen, jetzt hier auch eine Position aufgelöst, die wir auch mal nachgekauft hatten. Aber wir verwalten ja auch hier unser eigenes Geld und wir werden jetzt auch gleich nochmal 1.000 Euro investieren bei unserem Partner. Schauen wir nochmal kurz in das Portfolio. Also ganz vorne mit dabei ist unser Ten-Bagger, die Nvidia, gefolgt von der Microsoft und einer Apple mit 81%, aber auch eine Stryker ist mit dabei mit 45%. Also wir versuchen hier nur qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen. Visa, ASML, Thermo Fisher, McKesson, Adobe, United Health, Amazon, Monster, McDonald's, FMH, Starbucks, Paycom, MSCI, Johnson & Johnson, das sind die Unternehmen, die alle im Plus sind. Johnson & Johnson, glaube ich, haben wir jetzt letzte Woche schon drüber gesprochen. Und wir haben heute Morgen, möchtest du sagen, welche Aktie wir verkauft haben?
Ja, verkauft haben wir die Aktie, ja, das, genau, für, ne, der alkoholische Getränke einfach schon. Deswegen ist es nach wie vor dahin dümpeln der Aktie. Und ich, warum sich das antun, wenn man vielleicht auf der anderen Seite eine größere Chance hat.
Wir wollen ja auch hier ein Alpha erzielen. Eben. Ja.
Und kompromisslos.
Dafür haben wir Qualys gekauft. Qualys, ein super spannendes, hochwertiges Unternehmen. Sprechen wir, wie gesagt, später nochmal drüber. Jetzt möchte ich dich bitten, dass wir uns nochmal bei der Consorsbank einloggen, Marcel. Und auch hier wieder für unseren, von unserem Fonds hier nochmal selber Anteile kaufen. Dann haben wir auch schon investiertes Kapital. Über 22.000 Euro, macht super gerne mit. Wie gesagt, wir investieren hier unser eigenes Geld und das ist auch das, wovon wir, ja.
Ja, wie man halt, ich sag mal,
wie wir investieren und wie wir auch natürlich für alle eine Win-Win-Win-Situation schon wieder fordern wollen. Wir loggen uns ein bei unserem Partner, der Consorsbank. Hier bin ich seit Jahren auch wirklich langjähriger Kunde und ich fühle mich auch super wohl. Ja, also ich bin da sehr gerne. Ich suche jetzt mal unseren Fonds, gefunden. Du musst jetzt gleich bitte nochmal kaufen, freigeben, hier auch wieder im Vier-Augen-Prinzip. Und ich würde sagen, wir haben aktuell 132, das heißt, wir kaufen auch nochmal 7 Anteile. Wir fordern den Kurs an bei Lang und Schwarz. Schauen wir mal, wie schnell Lang und Schwarz jetzt ist. Wenn nicht, machen wir einfach eine Limit-Order, Marcel. Das ist ja auch überhaupt gar kein Problem.
Das stimmt, da sind ja vielfältige Möglichkeiten dabei.
Genau.
Die dann, ich sag mal, auch für jeden, ja, ich sag mal, die handelstypischen Dinge mitbringen. Ne? Das ist das Schöne daran. Und ja.
Dann machen wir, komm, wir machen 8. 8 Anteile für 1062 Euro. Limit aktuell ist bei 100, also wir haben aktuell, steht der Fonds bei 132,42 Euro. Das heißt, wir machen 133 als Limit, dass wir auf jeden Fall jetzt hier unsere Anteile kriegen, würde ich sagen. Und aktualisieren, Kurs, freigeben. Marcel, walte deines Amtes.
Jawohl, ich bin quasi hier immer die Sicherheitstür.
Genau, damit ich hier nicht trade, wie es in den Videos mir unterstellt wird.
Genau, dass du hier nicht hier durchdrehst und dir alles kaufst und verkaufst.
Ich bedanke mich bei dir. Auf ein Jahressicht sind wir auch bei 22,67% Rendite. Leicht noch hinter dem MSCI World, aber wir sind uns einig, wir wollen ihn erschlagen. Schauen wir nochmal, wir haben ja kurz Zeit, oder? Wir schauen mal kurz rein in unser The Future Starts Now.
Ja, das ist doch mal
das
schön.
Das ist ja das, wo wir jedes Jahr auch unsere Top 10 wählen.
Genau, immer am Anfang des Jahres. Ne? Da sagen wir immer so, jeder bringt so 5 Unternehmen mit. Und da ist doch recht spannend, wie es da so gelaufen ist.
Wir sind im Plus bei Alphabet ganz vorne mit 17%, Vonovia 8, Task Us 5,6, Autodesk 5, Hershey 1,2, Cloudflare 0,5, Pfizer minus 2 Royalty Pharma, minus 6 Caring, minus 31,6 und auch die Snowflake, minus 33%. Letztes Jahr hatten wir natürlich phänomenal, wir erinnern uns, 100% gemacht.
In einem Jahr.
In einem Jahr. Also das zeigt auch nochmal hier, dass wir auch, wie gesagt, immer daneben liegen können. Kommen wir zum Top der Woche und mein Top der Woche, Marcel, ich kann es einfach nur sagen, ist wie immer, heute mal, ihr seid unsere Community. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir seit über 250 Folgen diesen Weg hier auch gemeinsam mit euch gehen dürfen. Es macht jede Woche auch super viel Spaß, auch in unseren Zeitplänen. Also, wenn man sich hier auch hinsetzt, ne, nach einer harten Woche teilweise auch und dann bis Mitternacht, 1 Uhr hier sitzt, Sachen noch hochlädt, schneidet. Wir wissen, wofür wir es machen und vielen, vielen lieben Dank natürlich, dass ihr uns so zuhört. Unterstützt uns, wie gesagt, super gerne, indem ihr uns einfach auch weiterempfehlt. Wir brauchen von dir noch eine Spekulation. Bist du schon bereit?
Ich bin schon bereit, aber ich habe noch einen Tenbacker der Woche.
Dann bitte, lass erzählen und ich schreibe auf.
Okay, ja, du kannst aber, es geht erstmal um den Tenbacker der Woche. Danach fällt mir bestimmt eine schöne Spekulation ein. Okay. Wichtig wäre, dass du die Tenbacker der Woche auch mal prüfst auf unserer Qualitätsliste. Und der Tenbacker diese Woche, den habe ich rausgesucht. Und zwar ist das Manhattan Associates.
Das klingt ja wie ein Hedgefonds.
Ja, klingt schon richtig gefährlich irgendwie. Aber es ist tatsächlich ein Unternehmen, welches deren Kunden wiederum die Logistik ermöglicht und vor allem verbessert, vor allen Dingen mit eben Cloud-Technologie dazu hilft, deutlich effizienter zu sein in verschiedensten Industrien, also alles, was so logistisch ist, vom Lebensmittel, Getränke, Fertigung, Medizin, Einzelhandel, Großhandel, Drittanbieterlösung, Logistik und auch Konsumgüter. Also sie sind da sehr, sehr breit aufgestellt mit ihren technischen Möglichkeiten und können eben hier optimieren. Wirklich hervorragend bisher, muss man sagen. Also auch das ganze Thema Datenverwaltung, wie man das alles speichert, die ganze Intelligenz dahinter. Das ist schon wirklich beeindruckend, vor allem wenn man sich die Aktie mal anschaut, muss man sagen, cooler Aufwärtstrend, auch nach wie vor jetzt schon Richtung Allzeithoch wieder unterwegs. Toller Wachstumswert, der mit einer Marktkapitalisierung von knapp unter 10 auch, ich sag mal, die Möglichkeit hat, da als Tenbacker in ein paar Jahren.
15 Milliarden schon.
15 Milliarden, genau. Ja, Entschuldigung, 15 Milliarden, aber trotzdem noch als Tenbacker natürlich ermöglicht wäre, wenn sie weiterhin so toll operieren, so stark wachsen oder gut wachsen. Man muss sagen, die letzten Quartalszahlen wieder deutlich im Gewinn skalieren gezeigt. Also sie können auch deutlich übertreffen und vor allem im Wachstum bei ungefähr 15% umsatzseitig kann man hier schon von einem Wachstumsunternehmen sprechen, welches natürlich nicht gering bewertet ist, keine Frage. Also hier muss man vielleicht auch so ein bisschen 60er
KGV.
Genau, aber KGV ist, glaube ich, noch nicht die Kennzahl, die Manhattan Associates irgendwo in Vordergrund zu stellen wagt, weil sie natürlich auf Wachstum sind. Ne? Sie haben Wettbewerb natürlich und da wollen sie sich natürlich weiter etablieren und das gelingt ihnen aber sehr gut offensichtlich, weshalb ich sie heute mitgebracht habe, weil ich glaube, hier kann man durchaus auf lange Frist schon ein sehr spannendes Unternehmen mit im Depot haben.
Machen wir noch live nochmal kurz den Podcast-Check. Schauen wir uns das auch mal kurz an. Wo stehen die Margen? Wo sind die Margen? Also Bruttomarge, operative Marge sieht schon mal gut aus, besser als beim S&P 500. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Rest an. Interest Coverage, sie scheinen keine Verschuldung zu haben, lieber Marcel. Mhm. Kann das sein?
Möglich.
Das, 50 Millionen Cash, 50 Millionen Dollar Verschuldung. Cash Conversion 136%, Gesamtkapitalrendite 68%. Da brat mir einer einen Storch und die Beine recht knusprig.
Genau.
Ich würde sagen, die nehmen wir noch mit auf die Watchlist.
Nee, ist wirklich ein tolles Unternehmen. Ich beobachte sie auch schon länger. Viele werden jetzt vielleicht, die uns noch länger hören, auch sagen, Mensch, du hast doch aber schon was von SPS Commerce gesagt. Die sind da ähnlich dabei. Richtig, auch ein Unternehmen, welches, ich sag mal, da im Wettbewerb vielleicht steht, ne? Auch in gewissen Punkten, nicht komplett wahrscheinlich. Wachsen und laufen, aber ähnlich gut. Also man sieht, der Markt ist groß genug für die Intelligenz und für die, die ganze Supply Chain, dass die optimiert und verbessert wird. Und das ist im Prinzip da von beiden sehr gut gemacht. Aktuell muss ich sagen, hänge ich eher bei Manhattan, weil sie einfach wirklich weil sie gute Zahlen bringen und das auch über Konstanz hinweg. Auch in schlechten Jahren haben sie gute Performances erzielt und jetzt stehen sie eben kurz vor der 1 Milliarde pro Jahr Umsatz. Dementsprechend glaube ich,
Marcel,
gute Sache.
Sind auf der Watchlist. Sind überzeugt.
Na gut, dann kann ich ja jetzt aufhören zu reden. Aber es gibt einen Flop der Woche.
Nein, deine Spekulation.
Achso, meine Spekulation diese Woche ist, dass dass Manhattan Associates noch weitere 15% dieses Jahr wachsen wird, trotz dieser eigentlich nicht ganz billigen Bewertung. Und das ist natürlich auch nicht relativ viel, wenn man bedenkt.
Ja, wir sind ja schon im September.
Ja, wir gehen ja Richtung September und da ja, ist da nicht mehr ganz so viel Zeit für eine gute Rendite, aber warum nicht?
Ganz man muss ja mutig vorhaben. Marcel, ich muss, ja, wir müssen es ja schon so ein bisschen machen, wie die richtig krassen, die immer sagen, hier, was, du denkst jetzt, hier gibt es noch ein Buch und ich lebe in Dubai.
Ja. Ja,
also wir sind natürlich auch die Allergeilsten.
Sowieso.
Weil wir tracken jetzt den Ten-Bagger der Woche seit 10 Wochen.
Ja.
Und wer nur das nachgetradet hätte, ja, ohne
was Buch nicht zu empfehlen ist übrigens.
Ja, natürlich, wer nicht ein Buch von uns gekauft hat. Ja. Was denkst du, wie viel, also 1000 Euro hätte jetzt insgesamt investiert in das ganze Thema. Oh nee, warte, ich muss noch 2 dazu machen. Ha, so schnell kann man auch noch aus 1000 Euro 9000 Euro machen. Und der hätte dann jetzt insgesamt schon 6,88% Rendite gemacht.
Ja, dafür für kurze Zeit, ne, muss man sagen.
Für so eine kurze Zeit, für 10 Wochen. Und richtig weit vorne ist weiterhin UL Solutions mit fast 30%.
Einfach eine starke Aktie. Ja.
Und das sieht eigentlich ganz gut aus.
Dann machen wir das. Cool muss man so. Ja, sehr
cool. Kommen sehr wir zum Flop der Woche. Etwas, wo wir nie investieren würden.
Bei beiden tatsächlich. Und mein Flop der Woche ist also generell natürlich nochmal das Thema Warta aufzugreifen, weil da gibt es jetzt nämlich eine leider keine Wendung, aber tatsächlich muss man sagen, ein Ergebnis. Und Porsche steigt eben jetzt bei Warta ein, was mich jetzt als Porsche-Aktionär durchaus auch wieder bedenklich machen würde. Aber wie dem auch sei, ist wahrscheinlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Lange Verhandlungen hat es gegeben mit den Gläubigern von Warta und der Kompromiss lautet, Philipp, halte ich fest, der Rettungsplan sichert die Zukunft des Unternehmens.
Das ist gut.
Die Finanzierung und Liquidität seien jetzt gedeckt für die nächsten Monate. Porsche zahlt 30 Millionen und steigt eben ein und es gibt einen Schuldenschnitt, der stattfindet. Nach dieser Nachricht gab es natürlich einige, die sagten, oh Mensch, da muss ich doch die Aktie kaufen. Nein, bitte nicht, auch nach wie vor nicht. Der Leiter der Restrukturierungen sagte, das vorliegende Sanierungskonzept berücksichtigt ausgewogene Interessen aller Beteiligten. Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen, denn es gibt einige, die waren Eigentümer davon, haben einem Traditionsunternehmen auch eine Investition zugemutet und gehen natürlich jetzt leer aus. Ne? Das sind nämlich die Aktionäre, denn das Ganze wird natürlich nach diesem schon angesprochenen, ne, was wir vor ein paar Wochen schon gesagt haben, aus diesem Konzept umgesetzt. Die Nachfrage, und da jetzt kommt eben der Hintergrund, die Nachfrage nach kleinen Lithium-Ionen-Batterien, wie es eben Apple-Kopfhörer zum Beispiel hatten, ne, das war ein großer Kunde oder ist ein großer Kunde, die schwankt stark offensichtlich. Ne. Die Nachfrage nach Energiespeichern ging unerwartet stark zurück. Apple-Abhängigkeit war ja trotzdem da. Und die Batterien für die Automobilhersteller, die ja dann immer so hochgejubelt wurden, die hatten tatsächlich, oder es waren recht große Probleme, denn die Erweiterung von normalen Knopfzellen und Batterien oder allgemeiner Batterietechnik auf die Antriebstechnologie ist einfach nochmal eine andere und das war eben schwer zu übertragen, dieses Know-how. Was auch noch dazu kam, natürlich dann noch der Hackerangriff, der dem Unternehmen zugesetzt hatte und den Schuldenberg nicht mehr bedienbar machte und nun wurden die Schulden von 485 Millionen auf 200 Millionen gedrückt. In meinen Augen fatales Missmanagement, also auch rein von der Risikobereitschaft, von dem ganzen anderen oder von der ganzen Operative her, hat man sich zu sehr auf weniges fokussiert und hat nichts Neues geschaffen. Der Herr Theuner ist ja nach wie vor größter Anteilseigner und bleibt es auch. Sie haben ja noch, er hat ja auch nochmal Geld nachgeschossen. Klar, was soll er machen? Es ist am Ende sein Unternehmen gewesen, auch vor dem ganzen Desaster. Porsche und Theuner und sie warten jetzt noch auf vielleicht noch weitere Investoren dazukommen jetzt demnächst. Die Aktie wird es wohl oder übel bald auf Null fallen. Ne? Also bitte nicht anfassen. Auch wenn hier die nächste Restrukturierung oder die Sicherheit oder die Zukunft gesichert ist, aber nicht für die Aktie. Die Aktie ist quasi wertlos. Also bitte nicht von irgendwelchen Nachrichten. Und wenn einer euch erzählt, warte, Mensch, kaufen, die sind gerade so billig und da geht es doch weiter. Nein, weil diese Anteile eben nicht mehr berücksichtigt werden aufgrund des ganzen Restrukturierungsthemas. Deswegen mein Flop der Woche. Das Management lässt sich hier feiern über starke Verhandlungen und gleichzeitig keine Entschuldigung seitens des Management an die Aktionäre, die hier natürlich leer ausgehen, weil vorher Missmanagement stattgefunden hat und im wirklich extremen Stil. Es ist wieder traurig für die Aktienkultur und vor allem auch für ein Traditionsunternehmen, was ja Warta ohnehin auch weiterhin ist. Ne? Das ist wirklich schade. Deswegen mein Flop.
Da hat der Duracell-Hase das Rennen gewonnen.
Ist so, ja. So schnell geht's. Ne?
Naja. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsfolgen.
Ja.
Es ist auch mit einer der meistgehörten Folgen. Also das heißt, wenn du jetzt neu bist hier auf diesem Kanal, bonjour, hallo, schön, dass du da bist.
Egal woher, ja.
Moin.
Moin. Ja.
Also, moin, moin. Schön, schön. Hallo. Gerne abonnieren, kommentieren und folgen. Die Profis. Und das sind wirklich interessante Figuren, die nämlich auch in der Lage sind, sogenannte Superinvestoren, auch den Markt zu schlagen. Ja, es gibt sehr viele, die das nicht können. Und wir schauen uns regelmäßig immer mal verschiedene an. Und Marcel, ich kann mir ja schon mal ein Bienchen geben, weil nach unserem Podcast letzte Woche Bill Ackman, und mit dem würde ich gerne anfangen, die Pershing Square jetzt bekannt gegeben hat, was sie getan hat. Bill Ackman, für mich einer der interessantesten, schillerndsten Figuren, auch mit seinen Checklisten. Und schauen wir uns mal an. Er hat jetzt 9 Aktien in seiner Pershing Square. Man kann auch Anteile davon kaufen. Und er hat, und es war eine Spekulation, ich wusste es vorher nicht, Chipotle, also Chipotle Mexican Grill, tatsächlich um 22% reduziert. Dafür hat er und Alphabet C-Klasse und Alphabet A-Klasse um 8% reduziert. Und weißt du, was er von dem Geld gekauft hat? Brookfield Corporation. Also er scheint diesen Podcast zu hören, hat sich nur im Ticker vertan, anstatt BAM hat er BN gekauft.
Ja.
Also er hat sich komplett das komplette Dach sozusagen gekauft und ist bei Nike eingestiegen. Mhm. Auch mit einer großen Position, auch mit der Begründung natürlich, da ist eine starke Marke, die Earnings Yield, die Aktie ist brutal zurückgekommen und Bill Ackman steigt ja auch gerne langfristig mit ein. Jetzt hat er aktuell 9 Positionen in seiner Holding. Schauen wir uns mal die größte Position des Hilton Worldwide an. Chipotle, also Chipotle Mexican Grill mit 17,34% noch. Restaurant Brands, Alphabet, also alle auch über 10%. Nike jetzt eine kleine Position mit 2,2. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier auch wieder mehr und mehr aufstocken wird.
Ja, wahrscheinlich schon.
Weil er hat ja meistens wirklich so, dass er all in geht, sagt 10% ist so und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Und er generiert ja auch nachweislich ein richtig starkes Alpha.
Also Alpha bedeutet immer besser als der Markt.
Ne? Er schafft es, den Markt zu schlagen. Und ich finde, man kann hier immer von diesen Superinvestoren sich spannende Investmentideen holen. Und Brookfield, Nike, wenn man es braucht oder nicht, aber er scheint hier was zu sehen, was wir vielleicht aktuell nicht sehen. Deswegen hat er halt auch Aktien im Wert von über 2 Millionen Dollar, also 22 Millionen Dollar gekauft. Wie findest du es? Alphabet reduzieren und auch eine Chipotle. Chipotle kann ich irgendwo nachvollziehen. Die sind ja brutal gut gelaufen, auch in den letzten Jahren. Und er hat ja auch damals diese kompletten 1000% Rendite mitgemacht.
Genau, ja. Und das muss man ja einfach anerkennen. Das ist ja super gelaufen.
Ja.
Und dass er da mal reduziert, vor allem jetzt nach einem Aktiensplit, wo natürlich noch mehr Aktien da sind, wo er einfach, ich sag mal, noch leichter vergolden kann. Ja. Das ist natürlich verständlich. Jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass der Chef weg ist oder Richtung Starbucks unterwegs ist. Den hat
er damals auch mitgebracht zu Chipotle. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar eine Starbucks-Position dann aufbaut.
Das wäre natürlich auch nochmal eine Spekulation, ne? Dass er vielleicht dann anfängt, dann Starbucks zu kaufen teilweise. Also mit Nike macht er wahrscheinlich auch da nichts falsch auf diesem Niveau, wie er es gekauft hat. Der gemeldete Preis bei $75, der ist natürlich jetzt schon, ich sag mal, wieder weiter weg. Ne? Man ist schon, die Aktie ist aufgrund der Nachricht gestiegen, aber natürlich auch, weil andere Investoren da folgen. Das gibt immer Auftrieb, das ist klar. Und insofern könnte es hier eine gute Chance sein für ihn.
Ja. Als nächstes schauen wir uns mal an, was Bill und Melinda Gates gemacht haben. Ja, sie haben Aktien, die stehen für 32% des Portfolios, reduziert um 4,41% von Microsoft.
Aber es sind nicht viel.
Und haben Berkshire Hathaway B um 42% aufgestockt.
Das ist
deutlich. Schon viel. Also jetzt sind 21% ihres Trusts liegen jetzt in Berkshire, gefolgt von Waste Management und Canadian National Railway. Das sind die Positionen über 10%. Ich würde jetzt mit dir einfach immer nur die größten Positionen.
Ja, oder wo sich was verändert hat, ne? Das muss man sagen, sind die einzigen zwei wichtigen Dinge. Und bei Berkshire kann ich es verstehen, dass er natürlich seinem Kumpel da, dem Warren Buffett, auch ein bisschen was zutraut. Gerade weil, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, Warren Buffett ja auf sehr viel Cash sitzt im Moment.
Den heben wir uns natürlich für ganz den Schluss auf. Wir haben noch 4 weitere. Weiter geht es mit Daniel Loeb, Third Point. Er ist ja auch immer sehr gut mit dabei und er hat auch viel. Er hat 43 Positionen in seinem Depot und er hat komplett verkauft. Bist du bereit?
Mhm.
S&P Global, Marvell Technologies, Goldman Sachs, Wesco, Gartner und Patterson. Und stark reduziert, also mehr als 10%, hat er Microsoft, Meta, Ferguson und Alphabet. Er hat aber richtig viele Positionen aufgebaut. Bist du bereit?
Ja.
Apple, Amphenol, KB Homes, Roper, Live Nation, Hescorp, ASML, MSCI, CRH, dann hat er wieder Micron Technologies gekauft und Dynatrace habe ich noch nie gehört.
Ja, Dynatrace, ja.
Kennst du die?
Ja, ja, ist auch eine Möglichkeit. Ich bin nicht ganz drin, was sie machen, aber ich habe sie auf der Watchlist.
Cloud, dann
nicht auf der Watchlist, aber auf der Beobachtungsliste. Ah. Ne? Kann man uns ja mal anschauen, können wir uns als Wiedervorlage mal mitbringen. Aber interessant, dass natürlich er als Großer damit reingeht. Ne?
Weißt du, wo er massivst aufgestockt hat? Uber.
Uber, ne?
320%, TSMC 72%. Also das ist schon richtig stark. Dann haben wir Carl Icahn. Er ist ja eine sehr umstrittene Persönlichkeit.
Schillernd.
Schillernd. 14%, also 14 verschiedene Positionen hat er in seinem Depot. Zu 100% verkauft hat er Conduent und Oxy. Oxy, ja. Occidental Petroleum.
Das sind die Aktien, die bei Warren gelandet sind.
Ne? Schauen wir mal, ob die noch da sind. Dann hat er hat er erstmalig gekauft Caesars Entertainment, Century Holding und seine eigenen Aktien hat er um 10% erhöht und die stehen auch für 61% seines Portfolios.
Schon viel, ne?
Ja, es ist schon so ein bisschen, er kauft sich selber sein Haus zurück, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl.
Ja, das ist ja noch nicht sein eigenes Wikifolio gekauft hat.
Genau. Das ist ja verrückt. Ja. Nelson Peltz, auch ein sehr spannender aktivistischer Investor, hat reduziert um 100% Cisco mit S, dann um 91% Walt Disney. Ja, er hat ja da auch den Kampf gehabt mit Bob Iger, haben wir drüber gesprochen.
Verloren.
Ja, verloren. Invesco hat er und Allstate und Ferguson hat er reduziert. Neu gekauft hat er Solventum, U-Haul Holdings, U-Haul Holding Co., Rentokil, habe ich auch noch nie gehört, aber sich das mal anzugucken, also schaut euch das gerne mal an, die Aktien, die wir hier gerade nennen. Und aufgestockt um 0,13% hat er Wendy's.
Hm. Auch spannend, ne? Was man sich dann manchmal auch dahinter denkt. Die
größte Position in seinem Depot ist mit 26% Janus Henderson Group. Habe ich auch noch nie gehört. Mhm. GE Aerospace mit 15% und Wendy's mit 13,3%. Insgesamt sind 12 Positionen in seinem Depot. So, jetzt das, worauf alle gewartet haben natürlich. Warren Buffett. Größte Position, obwohl er sie um 49% reduziert hat, ist immer noch Apple mit 30%. Gefolgt von der Bank of America mit 14% und Amex mit 12% und dann Coca-Cola mit 9,9%. Was hat er denn noch so gemacht? Also, er hat komplett verkauft Snowflake und Paramount.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht bei Snowflake, weil er auch zum IPO damals eingestiegen ist. Dann natürlich Apple reduziert um 49%. Capital One 21%, T-Mobile US hat er um 10% reduziert. Er hat neu gekauft Heiko und Ulta Beauty.
Genau, Heiko ist ja der Flugzeugteile-Lieferant, also wenn irgendwas kaputt ist, dann, also Boeing ist größter Kunde, könnte man es fast spaßenshalber sagen. und Ulta Beauty. Und Ulta Beauty ist ja ganz schön losgelaufen. Ne? Da ging es ja richtig nach oben nach dieser Nachricht, denn da sieht er da offensichtlich ganz gute Einstiegszeitpunkte bei Ulta Beauty.
Da ist natürlich immer noch dieser Buffett-Effekt. Ne? Das ist immer ganz...
und die vielleicht auch gar nicht so unattraktiv. Ne? Ulta Beauty läuft schon seit Jahren sehr, sehr gut als Aktie. Und wenn sie doch mal so zurückgekommen ist wie jetzt, ist sie wahrscheinlich sogar spannender als eine Estée Lauder, ja, definitiv. Oxy wieder ein bisschen dazu gekauft, ne? Klassisch. Aber ja, vielleicht mal noch die Einordnung zu Apple, zu dem Reduzieren. Naja, super gelaufen, ne? Was er für einen Anstieg seit 2016 mitgenommen hat, das ist ja wirklich irrsinnig krass. Und ich glaube, da macht es auch nur mal Sinn, hier mal ein bisschen zu verteilen, die Cash-Reserve aufzubauen. Vielleicht sieht er da auch mal noch einen schärferen Rücksetzer irgendwo, dass man generell vielleicht auch wieder die Cash-Komponente ein bisschen verringert, den man investiert. Aber wenn es da noch keine Gelegenheit für ihn gibt, dann ist das ja auch nachvollziehbar. Ich habe vorhin erst festgestellt, dass die Berkshire Hathaway-Aktie eine Billion nahezu hat. Also die kratzt an der Billion Market Cap. Und davon sind 240 Milliarden Grad Cash. Also wenn man das mal runterrechnet, sind sie dann halt schon wieder bei 760. Also ist schon... Ich sag mal, eine spannende Geschichte, gerade weil in diesem Konglomerat der Berkshire Hathaway natürlich noch so viel drin ist an Werten und Unternehmen und deswegen. Also Hut ab, er macht riesig und
schon stark.
Ja, kann man nur hoch anerkennen, ja.
Investment-Idee der Woche.
Ja.
Was hast du uns mitgebracht kurz vor deinem Urlaub?
McKesson habe ich mitgebracht. Hier geht es um die Logistik.
Zulieferer, Logistik.
Logistik und Händler für Medikamente.
Ja.
Und das machten die sehr gut. Es ist ein Dauerläufer, nachweislich. Ja. Das kann man so sehen. Auch jetzt gerade bei schwierigen Zeiten sind sie sehr gut gelaufen. Nach den Quartalszahlen ging es einen Ticken runter, weil man die Umsatzseite um 3 Milliarden verfehlt hat. Ja. Ist aber bei der Masse oder Menge schon, also immer noch okay. Ne? Das muss man sagen. Ging trotzdem einen Ticken weiter runter. Aber insgesamt ein sehr stabiles Unternehmen, was langfristig einen sehr schön Aufwärtstrend darstellt, kann man sich, ich habe selbst im Depot, hätte jetzt hier sogar überlegt, nochmal aufzustocken, mal schauen, ob ich das auch mache.
Bei mir ist die Aktie qualitativ hochwertig, Cybersecurity, die wir auch für unseren Fonds, also unser Wikifolio gekauft haben, Qualys. Ich glaube, hier machen wir auch langfristig mit dem Einstieg nichts falsch. So Marcel, wir schicken dich gen Süden.
Ja.
Ich schmier dich jetzt nochmal ein.
Ja, bitte eincremen, komplett.
Und dann machen wir einen Deckel drauf und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.